Wissen wir eigentlich, wie sich Therese Giehse gutes Theater vorgestellt hat? Also so generell, hat sie dazu mal was gesagt?
Ja, da gibt es schon was. In einem Artikel aus der Nachkriegszeit definiert sie Theater so.
Es soll auch amüsieren, aber auch aufklären und anregen bis zum Krach. Dann denken Sie mal wieder über was nach. Es soll bös und frech sein, aber nicht sentimental. Ich liebe alle Formen des Theaters, auch Ballett, auch Artisten, diese Disziplin.
Wir verlassen gerade das Theatermuseum und sind ganz begeistert.
Ja, es ist wirklich ein sehr inspirierender Ort und ein reizendes Team.
Und wir haben eine Menge Infos, Zitate und Geschichten mitgenommen.
Es war definitiv ein Besuch wert.
Was mich ja vor allem so beeindruckt hat, sind die Fotos.
Ja, auf jeden Fall. Die Frau war so ausdrucksstark. Man spürt sofort, warum sie so erfolgreich war. Ein Blick, eine Geste und man fühlt es sogar durch das Foto so viele Jahre später.
Was ja auch noch spannend ist, Therese Giehse, die lesbisch war, die selbst keine Kinder hatte, wurde sehr stark mit dem damals gängigen Ideal von Mütterlichkeit assoziiert. Beziehungsweise man kann sogar sagen, dass dieses Ideal nach ihr ausgerichtet wurde, dass sie es in Teilen mitgeprägt hat. Sie spielte die verschiedensten Rollen, auch Ehefrauen, Mütter, Großmütter, die aber natürlich alle im heteronormativen Spektrum verortet waren.
In diversen Kritiken ist davon die Rede, wie berührend und stark und besonders ihre Darstellung einer Mutter sei. Und dass ihre Darstellung auch deshalb so gelobt wurde, weil sie aus diesen Mütterfiguren das Pathos und den Kitsch weitestgehend rausnahm und echte Menschen mit Ecken und Kanten zeigte. Es waren keine perfekten idyllischen Schablonen, sondern starke Persönlichkeiten, die sie spielte. Deshalb konnten sich ZuschauerInnen mit den Figuren identifizieren.
Auch in der Berichterstattung über sie haben wir ein paar interessante Perlen gefunden. Darunter ein Artikel in der täglichen AZ-Seite Schau zu von 1968. Da führt uns die Reporterin in die Thematik ein mit folgender Info.
Bei zwei Telefongesprächen ließ ich mich täuschen. Jedes Mal hörte ich eine junge, männlich klingende Stimme. Und als ich nach Frau Giehse verlangte, antwortete mir Therese Giehse, die große Schauspielerin der Münchner Kammerspiele,
ja bitte, selbst am Apparat.
Eine Stimme, die anders klingt, als man sie erwartet, männlich, was auch immer das bedeutet, tief vermutlich, wird also als befremdlich wahrgenommen, so sehr, dass es täuscht und dass es im Artikel erwähnenswert erscheint. Hier haben wir so eine subtile Andeutung, dass sie irgendwie nicht ganz dem entspricht, was man sich damals unter einer Frau so vorgestellt hat.
Genauer werden diese Gedanken aber auch nicht thematisiert.
Gleiches gilt für alle Erwähnungen ihrer Lebensverhältnisse. Das heißt immer nur, sie lebe allein und sei im Prinzip mit der Kunst verheiratet.
Mit Schauspieler Bastian Trost haben wir darüber gesprochen, weshalb er bei der Act-Out-Initiative mitmacht und wie sich ein Outing heutzutage auf eine Karriere am Theater und beim Film auswirken kann.
Act-Out war für mich eine sehr wichtige Kampagne, weil ich, wie gesagt, ja, ursprünglich vom Schauspiel komme und auch viele Jahre meines Lebens als Filmschauspieler verbracht habe und mich dann ein bisschen davon entfernt habe, indem ich, weil ich diese Performance-Gruppe gefunden habe. Aber ich habe oft versucht, das auch parallel zu machen und ich habe auch vor kurzem noch gedreht und so. Und Act Out hat dann rückblickend mir so ein bisschen die Augen geöffnet, warum eigentlich meine Karriere vielleicht so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Und ich fand es inspirierend, über Act Out nochmal stärker zu verstehen, wie die Film- und Fernsehlandschaft in Deutschland so funktioniert. Und das war eine Aktion, eben wo 185 SchauspielerInnen sich geoutet haben als queer, bi, trans, nicht binär. Und das hat dann ja große Wellen geschlagen und es war sehr interessant, auch dadurch nochmal eine Verbindung zu den Kolleginnen und deren Geschichten nochmal neu aufzubauen und versuchen, Strukturen zu verändern, unter denen ich vielleicht auch gelitten habe und die mir gar nicht so aufgefallen sind, die dennoch da sind und die mich vielleicht auch bewogen haben, mich von der Film- und Fernsehszene ein bisschen zu entfernen oder beziehungsweise mich nicht haben da halten können. Ja, die besondere Herausforderung ist weiterhin, dass in Deutschland die Kulturschaffenden nicht schaffen, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie ist. Und ich glaube, obwohl wir wahrscheinlich im Vergleich zu Zeiten von Therese Giehse extrem uns verändert haben und andere Sichtbarkeiten erlangt haben, ist trotzdem die Diversität von den MacherInnen, die quasi die Chance bekommen, Projekte zu entwickeln, Inhalte vorzugeben, noch nicht so divers aufgestellt, wie die Gesellschaft an sich ist. Und eine Gesellschaft, die in den Medien penetrant einseitige Geschlechterbilder vorgelegt bekommt, wird unglücklich damit, weil ganz starke Geschlechterbilder und sehr, sehr binäre, sehr heteronormative Geschichten machen alle, inklusive die Heterosexuellen, unglücklich. Und dadurch ist es die Herausforderung als queerer Kulturschaffender, diese anderen Lebensrealitäten besser abzubilden oder versuchen, überhaupt abbilden zu können. Ich habe mich selber als schwul geoutet von meinen Eltern. Das war damals so der Begriff. Durch die ACT-UP-Bewegung habe ich öfter das Wort queer benutzt, weil ich es als integrativer empfinde und benutze es heute auch retrospektiv. Also ich finde Therese Giese als queer zu bezeichnen auch inspirierend. Insofern ja, benutze ich verschiedene Worte, aber für mich selber schwul, wobei ich mich auch als queer bezeichnen kann. Ich habe da gar nicht so ein starkes Abgrenzungsbedürfnis zu bestimmten Begriffen. Also ich komme aus so einem theaterinteressierten Haushalt und mein Vater hat mir dann Sachen wie Frühlingserwachen zu lesen gegeben oder Tonio Kröger von Thomas Mann, wo er wahrscheinlich darauf hinweisen wollte, dass Homosexualität vorhanden ist, hat er mir versucht, ein bisschen zu helfen. Das waren dann so meine queeren Vorbilder aus der Literatur. Und sonst, ich habe nichts vermisst. Ich habe vielleicht mir Sachen rausgesucht, die nicht offen queer waren oder und hatte dann das Glück, eben als Jugendlicher schon recht jung eben mit dem Theater in Berührung zu kommen und habe dann dort am Theater, am Schauspielhaus Düsseldorf, wo ich als 15-, 16-Jähriger eben angefangen habe, kleine Rollen zu spielen, habe ich dann den KünstlerInnenkreis um Werner Schröter kennengelernt, was ein Film- und Theaterregisseur war, der schon mit verschiedenen Menschen zusammengearbeitet hat, die so ein bisschen aus der Fassbinder-Gruppe kommen. Genau, und da bin ich natürlich mit queeren Menschen in Berührung gekommen und hatte dadurch konkrete Vorbilder. Es ist aber auch natürlich nicht leicht, ich war damals mit einem Mädchen zusammen, habe mich eigentlich als gar nichts definiert. Ich war halt mit diesem Mädchen zusammen, habe vielleicht gedacht, dass ich bisexuell bin oder so. Und diese sehr extrovertierten queeren Menschen in der Theater, die ich im Theater kennengelernt habe, war natürlich auch für mich hatte ich auch Angst vor, dass ich das auch bin. Also es war jetzt nicht nur leicht, es war nicht nur Vorbilder, so wollte ich werden. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es schwierig werden könnte, wenn ich mich an denen orientiere. Also Werner Schröter hat zu mir als Jugendlicher gesagt, ich soll doch mal Bescheid sagen, sobald ich Sex mit einem Mann hatte zum ersten Mal. Es ist dann auch nicht so leicht als Jugendlicher, wenn andere das auf einen projizieren von außen. Ne? Also das Thema kam dann, du bist es doch wahrscheinlich auch. Und ich wusste das ja irgendwie auch nicht von mir so genau, aber habe natürlich gespürt, dass das mit mir was zu tun hat. Was wichtig ist, was ich auch durch die ACT-UP-Bewegung gelernt habe, ist wichtig, dass eine Gesellschaft ein sehr diverses Bild von queeren Menschen hat. Dass es nicht nur diesen einen Referenzpunkt gibt. Ne? Also zu meiner Zeit, als ich mich geoutet habe oder als ich Jugendlicher war, gab es halt die eine schwule Figur in der Lindenstraße. Und das war dann die schwule Figur. Und das ist natürlich für queere Menschen dann schwierig, diese Referenzpunkte zu haben, auf die die gesamte Gesellschaft dann sich auch einigt. Also alle wussten, was Homosexualität ist, weil sie ja Carsten Flöter aus der Lindenstraße kannten. Und deswegen ist es so wichtig, viel mehr und viel vielschichtigere Referenzpunkte zu haben, dass man als queere Person nicht auf diese eine Möglichkeit festgelegt wird, dass die sexuelle Identität identisch ist mit dieser öffentlichen Figur. Und deswegen ist es so wichtig, sichtbar zu sein. Zwei Ereignisse fand ich sehr interessant und dachte, ich lohnen sich vielleicht gegeneinander zu stellen. Und zwar kam ich von der Schauspielschule und man macht am Ende der Schauspielausbildung auch zum Vorsprechen. Da kommen dann RegisseurInnen, die interessiert sind an jungen Leuten. Und da kam eben ein Regisseur, der ein Stück aus Amerika inszenieren wollte. Das heißt Engel in Amerika, wo es um die AIDS-Pandemie geht und wo es eben zwei schwule Hauptfiguren gibt. Und der Regisseur kam nun also an die Schauspielschule schon mit der Ansage, er selber ist heterosexuell und der Dramaturg auch. Und ihnen ist wahnsinnig wichtig, die Hauptfiguren mit Menschen zu besetzen, die mit dem Thema was anfangen können. So hat er das gesagt. Ich war zu der Zeit ungeoutet und habe aber nur gesagt, ich kann mit dem Thema was anfangen. Und dann kam das Vorsprechen, ich habe die Rolle bekommen. Und das heißt, mein queeres Wissen oder mein queeres Leben war ein Pluspunkt, diese Rolle zu bekommen. Ein Jahr später war ich bei einem Filmcasting und es ging um eine Figur von einem bisexuellen Hacker, dessen Leben verfilmt werden sollte, der sich umgebracht hat. Es war ein heterosexueller Regisseur. Das Casting war andere Schauspielkollegen, von denen ich auch wusste, dass sie heterosexuell sind, wurden immer weniger. Wir waren nur noch zu dritt am Ende. Es ging um diese Rolle. Und die Energie im Raum, so wie über diese Figur geredet wurde, hat mir ganz klar signalisiert, dass mein Extrawissen als queerer oder eventuell auch bisexueller Mensch nicht gewollt, nicht gewünscht, nicht hilfreich ist. Im Gegenteil. Also die heterosexuelle Komplizenschaft, sich gegenseitig besser zu verstehen, weil man die gleiche sexuelle Identität hat, war so viel präsenter dort. Ich habe dann die Rolle auch nicht bekommen. Jemand anders hat die Rolle bekommen. Und diese zwei Erfahrungen so kurz hintereinander haben mir gezeigt, dass es eben im Theater oder von bestimmten Menschen im Theater eine andere Offenheit dem Thema gegenüber gibt und dass in der Film- und Fernsehszene hingegen Queerness nicht als Pluspunkt, nicht als Bereicherung verstanden wird, obwohl es inhaltlich vielleicht sogar vorkommt. Die Menschen, die Projekte voranbringen können oder die Projekte realisieren können, dass die diverser aufgestellt sind. Das heißt, dass die Geschichten unterschiedlicher sind, die wir uns erzählen, dass wir nicht so verhaftet sind in einem starken binären Geschlechterbild, dass wir versuchen, Ambivalenzen in Beziehungen, in sexuellen Identitäten stärker abzubilden, ohne zu werten, sodass der durchaus politische Akt des Vorbildseins, was ja auch Kunst oder beziehungsweise vor allen Dingen Massenmedien, also Medien, wo sehr viele Menschen zuschauen, da entsteht ja auch eine Art Vorbildfunktion. Vorbild insofern, dass Menschen, die sich nicht abgebildet sehen, extrem unglücklich werden. Und ich glaube, es ist wichtig, eben alle Menschen abzubilden und die Realität von unserer aller Leben mehr Raum zu geben und nicht so einen starken Bild hinterherzurennen, dem eigentlich keiner genügen kann. Das heißt, es ist wichtig, komplexe Figuren darzustellen, Lebensrealitäten, die vielleicht wenige Leute kennen, besser darzustellen, sodass es einen Referenzpunkt gibt. Ja, das sollte sich ändern.
Die Welt des Theaters und das Regiefach als Männerdomäne sah Therese immer durchaus kritisch.
Regie ist keine Männersache. Frauen sind häufig für die Regie viel stärker begabt als Männer. Sie sehen besser, haben die frecheren Augen, gucken genauer hin. Es wäre sehr verdienstvoll, mehr Frauen für die Regie zu gewinnen. Viele Regisseure sind entsetzlich schlecht und inszenieren trotzdem ungehindert weiter. Keiner hat was dagegen, wenn sie das Theater ruinieren. Doch wehe, wenn einer Frau was daneben geht. Dann ist's sofort aus. Und macht sie ihre Sache trotz aller Behinderungen gut, dann war's halt für eine Frau ganz ordentlich. Bei einer Frau als Regisseur arbeiten alle nur mit halbem Einsatz und lächerlich übersteigertem Unwillen. Da muss man schon sehr robust und standhaft sein, um so viel Borniertheit durchzustehen.
Sie muss es wissen. Therese Giese hat ja auch selbst inszeniert. Wusstest du das?
Ja, daran denkt man bei ihr nicht sofort, aber genau, das stimmt. Sie hat mehrmals Regie geführt, unter anderem zum Münchner Stadtjubiläum im Juni 1965.
Sie hat an den Kammerspielen Molières Heirat wider Willen inszeniert und dazu der Abendzeitung ein kurzes Interview gegeben, mit klugen und teils auch sehr lustigen Antworten. Auf die Frage, welche Eigenschaften man bräuchte, um Regie zu führen, sagt sie:
Objektivität, psychologische Begabung, eine starke Beobachtungsgabe und Vorstellungskraft.
Der Reporter hakt nach: Und Bildung? Darauf Therese:
Bildung ist sehr erwünscht.
Und zum Thema Regisseurinnen fügt sie noch hinzu:
Die Frauen können Menschen und Männchen gut führen. Nur wissen das die Männer meistens nicht.
Wir haben uns auch die heutigen Verhältnisse angeschaut und da wird einem ganz anders.
Absolut. Ich denke, man darf spoilern, besonders viel hat sich nicht getan. Naja, das stimmt natürlich nicht ganz. Wenn wir uns mal anschauen, dass August Everding, ein bedeutender deutscher Regisseur und Theaterintendant, in den 60er Jahren zu seiner ersten weiblichen Hospitantin gesagt haben soll:
Weibliche Regisseure gibt es nicht. Das werden sie nicht schaffen.
So ist die Lage aktuell um einiges besser. Die Tatsache, dass Frauen Regie führen können, ist in den meisten Köpfen angekommen.
Ja gut, aber auch nicht in allen. 2018 erklärt der Regisseur und ehemalige Intendant der Berliner Volksbühne, Frank Castorf, in der Süddeutschen Zeitung, dass er in seiner Zeit als Intendant nur wenige Regisseurinnen verpflichtet habe, weil, seiner Meinung nach, nur wenige Frauen genauso gut seien wie Männer.
Wenn eine Frau besser ist, habe ich nichts dagegen. Nur habe ich so viele nicht erlebt.
Wie das heute so ist als Regisseurin in der deutschsprachigen Kulturlandschaft, darüber informiert die Homepage des Vereins Pro Quote Bühne auf sehr eindringliche Art und Weise.
Die Gründerinnen haben ein Manifest verfasst, das wir euch selbstverständlich in den Shownotes verlinken. Sie steigen ein mit einem Zitat der Autorin und Aktivistin Marie Scheer von 1986 mit den Worten:
Feminismus ist die radikale Ansicht, dass Frauen Menschen sind.
Sie beschreiben die aktuelle Situation und listen Forderungen nach Gleichberechtigung und Behandlung in der Theaterbranche auf.
Es lohnt sich auf jeden Fall, das Manifest in Gänze zu lesen. Wir zitieren hier nur einige wichtige Punkte.
Die Fakten: Männer.
78% der Theater werden von Intendanten geleitet. 76% der inszenierten Stücke wurden von Männern geschrieben. Und 70% aller Inszenierungen werden von Regisseuren inszeniert.
Die Fakten: Frauen.
30% aller Inszenierungen werden von Regisseurinnen inszeniert. 51% Regieassistentin und 80% Soufflösen.
Die Forderungen: Transparenz.
Wir wollen die Offenlegung des gesamten künstlerischen Etats in Bezug auf Künstler und Künstlerinnen.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Veränderung der Theaterstrukturen und der Probenabläufe, sodass wir auch nach Familiengründung mitgestalten können.
Ziel:
Wir wollen ein Theater, das die Belange aller Menschen widerspiegelt, das die Gleichberechtigung lebt und die gesellschaftlichen Rollenbilder thematisiert und hinterfragt.
Und Männergagen für alle. Therese Giese hatte auch immer sehr viel Respekt vor Text und Sprache. Ihre Rollen bereitete sie minutiös vor, immer auf Basis des jeweiligen Werkes. Sie war immer vorbereitet, immer pünktlich, zeigte nie Starallüren. Oft war sie der Star des Abends, aber darum ging es ihr nicht primär. Es gibt ein Zitat von ihr aus den 70er Jahren. Da sagt sie:
Es gibt mehr begabte Leute, die wirklich gut sein könnten, wenn sie nicht so eitel wären. Sie nehmen sich selbst wichtiger als die Sache, die sie vertreten wollen, gehen sehr nachlässig mit Text und Sprache um. Anstatt das Stück zu inszenieren, wollen halt viele nur sich selbst in Szene setzen.
Über Therese Gieses Respekt für ihren Beruf und die Sprache haben wir auch mit Schauspielerin Michaela May gesprochen, die mit ihr gemeinsam für die Serie Münchner Geschichten vor der Kamera gestanden hat.
Michaela erzählt uns bei einem Treffen im Café des Jüdischen Museums in München von ihrer ersten Begegnung mit Therese Giese und gemeinsamen Erfahrungen am Set. Außerdem davon, was Gieses Charakter ausgemacht hat.
Mein Name ist Michaela May. Geboren bin ich mit dem Namen Mittermeier. Gertraud Elisabeth Bertha Franziska Mittermeier. Das wurde später geändert. Ich bin Mutter von zwei Mädchen, inzwischen Frauen, habe inzwischen 4 Enkelkinder, bin Schauspielerin seit ungefähr 60 Jahren und habe dieses Jahr meinen 70. Geburtstag gefeiert. Bin Münchnerin, gebürtig, bin katholisch erzogen worden, aber aus der Kirche ausgetreten. Liebe meinen Beruf und darf immer noch in diesem um die Welt reisen und das Karussell mitdrehen.
Es war wohl Schicksal, dass Michaela Teil der Münchner Geschichten wurde. 1973 kam sie gerade aus Afrika zurück. Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, ein Jahr lang dort zu bleiben. Aber es kam anders. Sie wurde ausgeraubt, das Reiseauto ging kaputt, also musste sie früher zurück.
Der Autor und Regisseur Helmut Dietl hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit etwa einem Vierteljahr gesucht, um ihr eine Rolle anzubieten. Glücklicherweise kam Michaela noch rechtzeitig zurück, bevor er die Rolle anderweitig besetzte.
Nach einigen Gesprächen wollte er auch sehen, ob die Chemie stimmt zwischen Günther Maria Halmer, Therese Giese als Großmutter, Frithjof Virock als Gustl, Tovje Kleiner war auch dabei und ich.
Michaela wusste natürlich, wer Therese Giese war und hatte riesigen Respekt davor, mit ihr zu spielen.
Sie erinnert sich noch sehr gut an das erste Treffen. Sie war verständlicherweise sehr aufgeregt, just in dem Moment, als sie auf Therese Giese zugehen und sie begrüßen wollte.
Ging sie gerade stehend und stolz wirkend auf mich zu und sagte sie zu mir: Grüß Gott, Frau May. Und ich habe gedacht, was, die kennt meinen Namen.
Die beiden haben sich unterhalten und Therese Giese machte Michaela auf etwas Überraschendes aufmerksam.
Sie schauen ja aus wie die Lola Montes. Und dann habe ich gesagt, wieso? Ja, haben Sie keinen Spiegel daheim? So, ja, so ähnlich lief das Gespräch ab. Sie war sehr wortkarg, wie eigentlich immer. Aber wenn sie was gesagt hat, dann saß das immer so. Und man hat noch lang drüber überlegt. Und ich bin natürlich nach Hause gegangen, habe mir sofort Lola Montes und ihre Geschichte angeschaut.
Therese wollte pro Szene nicht mehr als einen Satz am Stück sprechen. Das war ihre Bedingung. Im Gegensatz zu den jungen KollegInnen, die sich immer wieder mal versprochen haben, war sie aber immer präzise, verhaspelte sich nur ein einziges Mal.
In einer Szene in der Folge Sacramento telefoniert sie mit ihrem Enkel Charlie und verspricht sich dabei, was sie sehr sauer machte.
Ich hab doch gesagt, nur einen Satz. Ja, sie war sehr präzise und eben von einer unglaublichen Prägnantheit in der Sprache. Das Gegenteil von Barock. Ich würde sagen, sie war romanisch, würde ich sie beschreiben. Wenn sie einen mochte, hatte man, wenn man einen Stein in ihrem Brett hatte, dann hatte man Glück. Wenn nicht, dann konnte man auch genau das Gegenteil erfahren.
Was Regisseur Herbert Veseli einmal deutlich zu spüren bekommen hat. Dieser übernahm vor ein paar Folgen die Regie, weil der Hauptverantwortliche, Autor und Regisseur Helmut Dietl, noch mitten im Schreibprozess steckte.
Am ersten Drehtag mit Veseli kam es zu einem Missverständnis. Die SchauspielerInnen waren bereits geschminkt und drehfertig. Veseli aber saß noch unten im Auto und wartete. Er war nicht darüber informiert worden, dass man schon beginnen könne. Nach einer Weile kam er herauf und sagte,
ja, wo sind jetzt die Schauspieler, wo sind sie jetzt, ich will die Kiste jetzt abschießen.
Bei diesem Satz wurde Thereses gerader Rücken noch gerader. Sie nahm ihre Handtasche, die auf ihrem Schoß war, setzte ihren Hut ab, stand auf und verkündete,
schauen's, dass Sie nicht abgeschossen werden. Ich mach nicht mehr mit.
Mit Helmut Dietl verstand sich Therese Giese hingegen wunderbar und schätzte ihn sehr. Dietl ließ sie immer spielen, kritisierte sie nie. Einmal aber gab er Michaela in Thereses Beisein ein grobes Feedback.
Worauf Therese sie verteidigt hat. In der Folge Sacramento gibt es eine Szene, da kommt Charlie nicht nach Hause und Susi Hillermeier, die Figur, die Michaela spielte, machte sich große Sorgen. Sie geht zu seiner Oma und weint. Die Oma tröstet sie.
Der Zimmerherr hört das Weinen von draußen durch die Tür. So wurde die Szene auch gedreht. Dietl kam immer wieder rein und beschwerte sich.
Also jetzt weinert er mal ein bisschen lauter, ich höre nichts, jetzt heulert mal ein bisschen lauter.
Michaela probiert es immer wieder, doch Dietl bleibt unzufrieden.
Ja, also wenn's nicht weißt, wie's heulen sollst, dann fragst die Frau Giese.
Therese saß daneben. Sie nahm Michaelas Hand und sagte zu Helmut Dietl,
die heult schon richtig. Dann hat er gegrinst, ist wieder rausgegangen. Also sie hat mich verteidigt vor ihm und wie sie überhaupt, wenn sie einen mochte, sich auch mal zu einem gesetzt hat. Wenig geredet, aber wenn man sie gefragt hat, hat sie gerne Auskunft gegeben. Karg, aber immer auf den Punkt.
Das Gespräch mit Michaela war ein großer Glücksfall für uns. Durch ihre präzisen Erinnerungen und Anekdoten konnten wir uns Therese Giese für einen Moment näher fühlen und sie viel besser greifen.
Michaela betont auch Therese Gieses Charakterstärke. Sie wusste genau, was sie wollte und was nicht. War felsenfest in sich verankert und nicht zu korrumpieren.
Das war einfach unverbiegbar. Und ich weiß nicht, wodurch das so gesetzt war bei ihr. Ob das durch ihre Erziehung, durch ihre Eltern oder durch ihren geschichtlichen Hintergrund kam. Aber sie war, keiner konnte sie zu irgendetwas überreden oder auch umstimmen, wenn sie etwas nicht wollte. Ja, und obwohl sie ja in ihrem Leben, so wie ich das rausgefunden habe, nicht immer einfache Zeiten hatte oder sehr selbst mit sich gelebt hat.
Michaela hat Therese Giese ja sogar mal nach Männergeschichten gefragt.
War ja damals auch noch sehr unbedarft und jung und neugierig, bin ich immer noch. Und auch ihre Freunde. Also ich habe dann gesagt, ja, und Freunde, Sie leben da so in der Wurzerstraße allein? Oder dann hat sie gesagt, ja, Freunde mit diesem rollenden R immer, kann ich an einer Hand abzählen. Nicht Mann, sie hat immer ich gesagt. Freunde kann ich an einer Hand abzählen. Und die leben in Hamburg, Zürich und Berlin. Und wenn ich sie nicht treffe oder spreche, ein Jahr oder 5 Jahr oder 7 Jahr und dann treffe ich sie wieder, ist es so, wie wenn keine Sekunde vergangen wäre. Das sind meine Freunde. Oder wenn sie zugehört hat und gedacht hat, sie muss was dazu sagen, dann hat sie was gesagt. Sie war keine Schwätzerin.
Ja.
Und das ist in unserem Beruf ja doch eine Krankheit.
An einen der seltenen Kommentare von Therese kann sich Michaela noch gut erinnern. Für eine der Folgen von Münchner Geschichten wurde mal in den frühen Morgenstunden im Zentrum von München gedreht. Und dort standen junge Frauen, Sexarbeiterinnen, die auf Kunden gewartet haben.
Michaela, Ruth Drechsel und eine Maskenbildnerin unterhielten sich über die Frauen und besprachen, wie kalt und schrecklich dieser Beruf sei, wie entwürdigend es sein müsse, für eine Frau so zu stehen und Männer zu beglücken.
Die Giese saß in der Ecke, fertig geschminkt, mit ihrer Handtasche auf dem Schoß, hörte sich das Gespräch an und sagte plötzlich:
Das ist der Beruf mit dem ehrlichst verdientesten Geld, das es gibt. Und es schwang dann so im Raum nach.
Die Mittagspausen der Drehtage verbrachte Therese gerne gemeinsam mit ihrem Fahrer im immer gleichen Café in Lehl in der Tierstraße. Sie brauchte Ruhe und wollte sich für einen Moment zurückziehen. Sobald die Mittagspause anbrach, hieß es:
Herbert, wir fahren.
Herbert verriet Michaela später, dass die Frau Giese gerne Zwetschgendatschi und Apfelstrudel gegessen habe. Sie selbst hätte so etwas Banales natürlich nie erzählt.
Ich nehme das an, dass sie das Wort Sacramento zu Hause auseinandergenommen hat und dann, wie sie das gesagt hat, Sacramento. Ja, sie hat ein ganz anderes Frauenbild. Also das ist eben ein so selbstbewusstes Frauenbild, dass sie hätte, glaube ich, jegliche Frage nach Woman's Lip oder so abgelehnt und gesagt, warum? Was regt ihr euch auf? Macht was aus dem, was ihr seid.
Was Michaela vor allem von Therese Giese gelernt hat, ist, dass man immer herausfinden muss, welche ureigenen Kräfte und Ausdrucksmöglichkeiten man hat, um diese in der Rollengestaltung einzusetzen und sich auch darauf zu verlassen. Wie lacht man? Wie weint man? Es gibt keine allgemeingültigen Reaktionen auf bestimmte Ereignisse. Man erhält die Nachricht, dass jemand stirbt und bricht in Tränen aus? Ja, vielleicht. Aber das muss nicht so sein. Man kann die Szene auch ganz anders spielen.
Man muss nach diesen ganz eigenen Gestaltungsfarben suchen und auch auf die eigene Intuition vertrauen. Sich nicht von der Regie oder anderen Menschen verunsichern lassen. Man kann sich auf sich selbst konzentrieren und unverwechselbar man selbst sein. So wie Therese Giese es war.
Mitgenommen haben wir auch, dass eine starke und klare Haltung für alle, ob SchauspielerInnen oder nicht, von großer Bedeutung ist.
Ja, auf jeden Fall, dass man dann den Mund aufmacht, wenn es Not tut. Und das dann auch klar sagt und auch sich bekennt zu Dingen, die einem nicht passen. Also es finde ich, ist gerade in der heutigen Zeit wahnsinnig wichtig, Haltung zu zeigen, auch wenn es gefährlich oder schwierig wird. Wir haben das alle noch nicht miterlebt. Ich bin ja auch ein Kind, das nach dem Krieg geboren ist. Und wir können alle nicht nachvollziehen, wie unsere Eltern da zuschauen konnten, was passiert ist, gerade im Zweiten Weltkrieg. Also die Bewegung nach rechts, auch wenn man einen Shitstorm kriegt. Man muss Flagge zeigen und nur gemeinsam sind wir stark. Das ist so einfach. Und da gibt es keine Feigheit.
Was macht eigentlich die Faszination von Therese Giese aus? Weshalb ist sie für die deutschsprachige Kulturgeschichte von Bedeutung? Haben wir dazu nicht irgendwo eine Antwort von Leslie Malton, Schauspielerin und Vorstandsvorsitzende des BFFS, des Bundesverbands Schauspiel?
Ja, auch mit Leslie haben wir uns zu einem Gespräch im Café des Jüdischen Museums in München getroffen und mit ihr besprochen, was Therese Giese für sie bedeutet und weshalb es keine würdigere Namenspatin für den Theaterpreis des BFFS geben konnte.
Also wir haben eigentlich die Ideen, es kommen von uns alle. Man kann aus dem Vorstand, man kann eigentlich gar nicht sagen, wer hatte die Idee oder so. Ich kann nur sagen, dass ich es sehr unterstützt habe, dass es Therese Giese ist.
Es war also eine kollektive Idee, die alle überzeugt. Auch der Vorstand des Bundesverbands Schauspiel sieht Therese Giese ganz klar als Vorbild.
Die Therese Giese ist mir sehr in Erinnerung geblieben für alles, wofür sie steht. Und speziell in der heutigen Zeit war das, wenn man ihre Vita liest, war das ja wirklich wie, es kann eigentlich niemand Besseres geben. Und ich finde eben auch, dass Auszeichnungen zurückgreifen sollen zu Menschen, die es nicht mehr gibt, dass man eben durch die Auszeichnung an diese Menschen erinnert und nochmal in sich vergegenwärtigt und in die Gegenwart holt, was sie geschaffen haben. Also sie deckt eigentlich alles ab, was unsere Gesellschaft heutzutage beschäftigt. Und deswegen fand ich, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, deshalb fanden wir das alle wirklich unglaublich wichtig und so auf den Punkt, diese Frau zu besetzen, als Namensgeberin für den Theaterkreis.
Leslie betont, dass sie es sehr wertvoll findet, wie standhaft Therese Giese dabei blieb, ihre Kunst, ihre Arbeit für sich sprechen zu lassen, anstatt selbst Unmengen an Interviews zu geben und alles Mögliche zu kommentieren.
Ich finde es sehr schade, dass viele Kollegen eben hinter dem Bunten herlaufen, statt bei sich zu bleiben und zu versuchen, das auszudrücken, was für sie wichtig ist und eben... Es ist wichtig, dass wir politisch sind, dass wir politisch denken, dass wir bewusst sind, was politisch um uns herum ist. Ich würde aber mit Verlaub sagen, dass wirklich 9 von 10 Kollegen nicht in Talkshows über Politik sprechen sollten. Weil wir sind zu emotional. Ja? Und Politik ist eine sachliche Sache. Sie soll, natürlich gibt es gewisse Momente, wo man unbedingt auch emotional werden sollte. Aber es ist zu sehr selbstmeinungsbehaftet und es ist nicht wirklich so fundiert. Und das finde ich, mach es in der Arbeit.
Was hat Therese Giese so besonders gemacht? Das wäre außerdem auch eine sehr gute Frage für Renate Schmidt.
Die Schauspielerin und Autorin?
Ja, genau. Und die Nachlassverwalterin von Therese Giese. Ich habe mich mal auf die Suche nach ihr begeben, aber sie scheint nicht so leicht zu finden zu sein.
Ja, das stimmt. Ich hatte bisher auch keinen nennenswerten Erfolg.
Dann lass uns da systematisch rangehen. Wo haben wir schon geschaut?
Also, die ganz banale Google-Suche ergibt erstmal wenig. Renate Schmitz gibt es einige, aber über unsere findet sich nur eine Handvoll Erwähnungen. Die neueste ist von 2019, aus der TZ. Und tatsächlich ziemlich aufregend. Großes Branddrama um Münchner Schauspielerin, heißt der Artikel. Es hat wohl einen Brand gegeben in einer Wohnung unter Frau Schmidt und nun sei das gesamte Haus unbewohnbar.
Übrigens wohnte Renate Schmidt genauso wie zuvor Therese Giese in der Wurzerstraße in München.
Was ein Zufall. Oder Schicksal. Jedenfalls ging die Sache gut aus. Renate Schmidt habe sich vor dem Brand auf den Balkon gerettet und sei dann von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Eine Nachbarin aus einem gegenüberliegenden Haus habe Frau Schmidt vorübergehend bei sich aufgenommen. Der Therese Giese-Nachlass ist wohl unversehrt geblieben.
Und hat diese Nachbarin nicht noch Spenden gesammelt für Renate Schmidt?
Ja, genau. Sie soll eine Story auf Instagram veröffentlicht haben und ihre FollowerInnen hätten dann wohl sogar Kleiderspenden für Frau Schmidt geschickt.
Kennt man den Namen der Nachbarin?
Ja, Mandy Henschel. Es gibt ein paar Profile unter diesem Namen, aber keiner scheint zu passen. Man findet einen Hinweis auf Renate Schmidts Therese Giese Buch. Das haben wir ja auch hier liegen. Es heißt Therese Giese. Na, dann wollen wir den Herrschaften mal was bieten. Von 2008 ist diese Ausgabe. Das war wohl ein geflügeltes Wort der Giese. Sie hat das vor Vorstellungen gerne gesagt. Und wir erfahren außerdem, Renate Schmidt war selbst mal an den Kammerspielen engagiert.
Erfahren wir auch, wann und wie sie zur Nachlassverwalterin wurde?
Ja, also zumindest wann. Nämlich am 29. Januar 1995, nach der Aufführung eines Hommageprogramms zu Ehren von Therese Giese und des Schauspielers und Regisseurs Fritz Kortner im Gasteig in München. Da kam sie wohl in den Besitz des Nachlasses.
Aber warte mal, haben wir nicht im Archiv des Theatermuseums einen Artikel über sie gefunden?
Ja, das ist wahr. Der ist allerdings von 1995. Das hilft uns jetzt bei der Suche auch nicht wirklich weiter.
Aber sind da keine Hinweise enthalten, die für uns noch von Bedeutung sein könnten?
Ich muss meine ganzen Notizen hier noch auswerten, aber so auf den ersten Blick sehe ich nichts, was uns auf eine konkrete Spur bringen könnte.
Also ich hatte die ZAV Künstlervermittlung München angeschrieben und die haben Frau Schmidt mal als Schauspielerin vertreten. Allerdings lautete die Antwort von dort, sie sei nicht mehr als Schauspielerin aktiv.
Ein Mysterium. Wir bleiben dran und wir suchen weiter. In der nächsten Folge widmen wir uns der Freundschaft, Liebes- und Arbeitsbeziehung zwischen den zwei sehr beeindruckenden Frauen, Therese Giese und Erika Mann.
Bis dahin freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiter bei unserer Recherche begleitet.
Beenden möchten wir diese Folge mit einer Anekdote, die uns Schauspieler Bastian Trost über seine unerwartete Verbindung zu Therese Giese erzählt hat.
Ich kam als Jugendlicher ans Düsseldorfer Schauspielhaus und in eine queere Szene um den Film- und Theaterregisseur Werner Schröter hinein. Und dort war es nun üblich, dass die Männer Frauennamen bekamen. Und ich wurde auf einmal als Therese angesprochen und habe das überhaupt nicht verstanden, was das soll. Ich fand das natürlich lustig. Immer war das ein bisschen natürlich als Witz und humorvoll auch gedacht, die Therese. Und habe dann irgendwann mich getraut zu fragen, warum werde ich denn Therese genannt? Und dann hat Werner Schröter so ganz mit großer Geste gesagt, na, weil du halt spielst wie die junge Therese Giese. Keine Ahnung, ich wusste gar nicht, wer Therese Giese ist. Ob die Erklärung stimmt, es ist alles auch rückblickend ein bisschen schleierhaft, weil woher soll Werner Schröter wissen, wie die junge Therese Giese gespielt hat? Ja, und dann habe ich zu der Zeit, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, das Einzige, was von Therese Giese verfügbar war, war dieser Film von Louis Malle, Black Moon, der lief da, glaube ich, gerade im Kino. Oder ich weiß nicht, ich habe ihn zumindest dann im Kino angeschaut. Es war meine einzige Verbindung. Und dann habe ich dann nur diese alte, sehr lustige Frau in dem Bett gesehen. In diesem Film ist sie ja eine sehr skurrile Figur.
Therese Giese und wir ist eine neunteilige Doku-Serie von Live Stories in Koproduktion mit dem Jüdischen Museum München.
Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Zurückgeben, der Brot Foundation und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ.
Konzept, Skript und Redaktion Viktoria Lewowski und Tatjana Schöler.
Audioproduktion und Musik Dominik Euringer.
Cover Inga Kulig.
Eure Gastgeberinnen Viktoria Lewowski
und Tatjana Schöler.
Eine neue Folge erscheint jeden Donnerstag.